Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen am Donnerstag, wie gewohnt live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Zu Beginn mal wieder unser inzwischen ja schon fast obligatorischer Blick aufs Wetter. Heute war es bei uns, ja, dann doch mal endlich frühlingshaft, den ganzen Tag ziemlich sonnig. Auch relativ warm, so knapp an die 20 Grad, also so kann es ruhig ein bisschen bleiben jetzt erstmal die nächsten Tage. Ich hoffe, bei Ihnen war es ähnlich. Ich war auch heute Abend mal wieder joggen, da habe ich Ihnen ja schon lange nichts mehr von erzählt, war ich ja jetzt schon ein paar Mal wieder in dieser Saison, aber letztes Jahr habe ich das immer viel öfter hier thematisiert in der Sendung. Seien Sie froh, dass ich es dieses Jahr noch nicht so oft getan habe, aber heute muss ich es nochmal kurz ansprechen, weil ich vorhin beim Joggen eine Fliege verschluckt habe, die mir direkt in den offenen Mund geflogen ist, durch den ich gerade eingeatmet habe. Ja, das sollte man natürlich auch gar nicht machen, da durch einzuatmen. Man soll ja immer durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Da bin ich aber mal gerade aufgrund von was auch immer, weiß es jetzt gar nicht mehr, woran es lag, aus der Atemtechnik rausgekommen. Und dann ist mir die Fliege direkt in den Mund geflogen. Ich meine, gut, wäre sie wahrscheinlich auch, wenn ich ausgeatmet hätte in der Sekunde. Die war so aufdringlich, das hätte ihr, glaube ich, auch nichts gemacht, aber egal. Ja, dann habe ich die verschluckt, musste ein bisschen husten, zum Glück nicht zu viel, dass ich da komplett aus meinem Lauf rausgerissen worden wäre. Und dann kam mir so, nachdem das Husten überstanden war, die fast schon ethisch-philosophisch anmutende Frage in den Sinn: Was machen eigentlich Vegetarier bzw. Veganer, wenn sie eine Fliege verschluckt haben? Stecken die sich dann direkt den Finger in den Mund, um die Fliege wieder auszukotzen, in der Hoffnung, dass sie noch lebt? Oder was passiert dann? Das würde mich doch mal interessieren. Wenn Sie selber Vegetarier oder Veganer sind und es wissen, dann schreiben Sie es mir doch einfach mal an unsere allseits bekannte E-Mail-Adresse info@schonwieder23uhr.de. Oder Sie schreiben es über das Kontaktformular auf unserer Homepage schonwieder23uhr.de oder Sie gehen auf unseren absurd erfolgreichen Instagram-Channel schonwieder23uhr zusammengeschrieben und dann erzählen Sie mir das mal, wie Sie sich in so einem Fall verhalten würden. So, wir bleiben mit unseren ersten Meldungen heute auch gleich im tierischen Bereich. Von den Fliegen geht's gleich zu den Hunden und zu den Bären. Und damit sind wir auch schon direkt in unserer heutigen Meldungsvorschau. Worum geht's heute? Mit Barkair öffnet die erste exklusive Fluglinie für Hunde ihre Pforten. Dann tapst ein Bär an der deutsch-österreichischen Grenze entlang und könnte hier in unsere Republik weiter wandern. Dann feiern die roten britischen Telefonzellen ihr 100. Jubiläum. Der Besuch im Eiffelturm wird teurer. Die Stiftung Warentest hat gusseiserne Pfannen getestet und einen überraschenden Testsieger dabei gekürt. Und es gibt einen neuen Assi-Trend auf Mallorca, nämlich das Nacktbalconing. Ja, mit all dem werden wir uns heute befassen, meine Damen und Herren. Und wir starten gleich mit der neuen Fluglinie Barkair. Doch zuvor brauche ich erstmal ein Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle zum Wohl. So. Barkair, meine Damen und Herren. Bark übrigens, wie Sie sich das vielleicht schon gedacht haben, kommt tatsächlich vom Bellen to Bark, das englische Wort für Bellen. Hund an erster Stelle, Mensch an zweiter. So lautet die Dachzeile dieser Meldung und das müsste eigentlich auch immer so sein, oder? Dass Hunde zuerst kommen und dann erst die Menschen. Das ist Bark Air, die Fluglinie exklusiv für Hunde und ihre Herrchen hebt ab. Eine neuartige Fluglinie mit Hunden als Passagieren. Dank Bark Air soll das Reisen mit Hunden künftig luxuriös und stressfrei werden. Das Reisen mit einem Haustier kann oft herausfordernd sein, insbesondere wenn es um einen Trip über den Wolken geht. Das neue Projekt der Firma Bark lässt nun die Herzen aller Hundeliebhaber höher schlagen. Wie das Magazin Time berichtet, bietet Bark, ein Unternehmen, das sich auf Hundefutter und Spielzeug spezialisiert hat, mit Bark Air eine völlig neue Flugerfahrung an, speziell für Hunde und deren Besitzer. Mit der Airline soll kein Hund mehr in einer Transportbox im Frachtraum verreisen müssen, sondern stattdessen gemeinsam mit seinem Halter in der Kabine. Konnte ein Hund das nicht auch schon bislang immer in der First Class bei gewissen Fluglinien? Also ich glaube, ganz so neu ist das gar nicht. Aber gut, jetzt auch für die Economy scheinbar. Der Premierenflug von New York nach Los Angeles am 23. Mai, also heute, ist bereits ausgebucht. Das wollen wir auch hoffen. Ist ja jetzt schon vorbei, meine Damen und Herren. Wieso schreiben die das denn hier beim Focus heute noch in diese Meldung, die sie erst heute veröffentlicht haben? Ja, auch merkwürdig. Naja, und trotz der hohen Ticketpreise ist dieser Premierenflug ausgebucht. Ein einfacher Flug im Juni von New York nach Los Angeles kostet 6.000 US-Dollar, umgerechnet rund 5.500 Euro. Ein Flug von New York nach London kostet fast 7.500 Euro. Das Ticket gilt allerdings für jeweils einen Hund mitsamt seinem Herrchen. Ja, da ist es ja doch wieder gar nicht so teuer. Ich meine, was kosten Flüge teilweise auch so schon? Sind ja inzwischen alle wieder teurer geworden. Na gut, ich meine, zwischen New York und Europa jetzt über 7.000 ist natürlich schon ganz schön happig. Zudem gibt Bark an, die Kosten für die Tickets zukünftig senken zu wollen. Ach, guck an, aber bestimmt nur, wenn es auch gut läuft. Wir haben diesen Luftfahrtservice ins Leben gerufen, weil es trotz der enormen Nachfrage von Hundefreunden einfach keine gute oder bequeme Lösung gibt, um lange Strecken mit ihrem Hund zurückzulegen, erklärt das Unternehmen auf seiner Website. Das stimmt aber nicht ganz, muss man mal diesem Unternehmen hier zurufen. Denn zumindest, wenn man mit Hund entspannt von Amerika nach Europa kommen will, dann kann man das auch auf einem Schiff tun, nämlich auf der Queen Mary 2, wie ich ihn als Kreuzfahrtfan mal sagen kann. Da kann man auch Hunde mitnehmen und es gibt sogar einen Butler-Service für die Hunde. Die Butler führen die Hunde dann aus, da ist oben auf dem Oberdeck neben dem Schornstein so ein kleiner abgetrennter Bereich mit so einer englischen Laterne, an die Hunde dann pinkeln können, meine Damen und Herren, und da dann auch betreut werden, während Frauchen oder Herrchen es sich irgendwo anders an Bord gut gehen lassen. Also das ging auch bisher schon immer auf dem Schiff, aber es dauert eben länger, bis man dann auf dem anderen Kontinent ist. Die Partnerschaft mit einer Charterfluggesellschaft ermöglicht es Bark Air, das Flugerlebnis komplett auf die Bedürfnisse der Vierbeiner auszurichten, mit dem Ziel, ein Höchstmaß an Komfort und Glück für den Hund zu schaffen. Auf den Flügen werden die tierischen Passagiere die Möglichkeit haben, miteinander zu sozialisieren. Sie erhalten Leckerlis, geräuschdämpfende Ohrenschützer und Getränke. Boah, Hunde erhalten geräuschdämpfende Ohrenschützer. Ja gut, ich meine, Hunde hören zwar ganz gut, aber Ohrenschützer für Hunde im Flugzeug, da wird's auch gar nicht so laut normalerweise. Für die notdürftige Erleichterung gibt es spezielle Bereiche, sowohl vor dem Einsteigen als auch Notfallmatten an Bord. Ja, da können die Hunde dann auch hinabgleiten, wenn das Flugzeug abstürzt, alles kein Problem. Die Reiseexpertin Kati Nastro teilte Scripps News einige Tipps und Tricks für all diejenigen mit, denen das Reisen mit Bark Air noch zu teuer ist, aber die dennoch gerne mit ihren Vierbeinern verreisen würden. Na, guck an, jetzt geht's aber los. Da jede Fluggesellschaft unterschiedliche Richtlinien hat, ist es wichtig, sich vor der Buchung des nächsten Fluges mit einem vierbeinigen Freund zu informieren. Also immer schön den vierbeinigen Freunden mitnehmen zum Informieren, meine Damen und Herren. Insbesondere Gebühren, Beschränkungen hinsichtlich Größe und Arten der Haustiere, die in der Kabine erlaubt sind, können mitunter tückisch sein. Obwohl die Mitreise von Kleintieren im Handgepäck in vielen Fluglinien erlaubt ist, betont Nastro, dass man dennoch vorsichtshalber einen Sitzplatz für das Haustier reservieren sollte. Die meisten Fluglinien erlauben während eines Flugs eine begrenzte Anzahl an Haustieren in der Kabine, erzählte Nastro Scripps News. Sie müssen eine bestimmte Größe haben, sie müssen unter den Sitz vor ihnen passen. Ja, sie sollten also keinen Hund mitnehmen, der so groß und dick ist wie ein Bär, meine Damen und Herren. Das empfiehlt sich auch bei Bark Air wahrscheinlich nicht. Und damit sind wir auch schon bei unserer nächsten Meldung. Bär tapst an deutsch-österreichischer Grenze in eine Wildkamera. Das heißt, wir haben, jetzt muss ich mal kurz rechnen, 18 Jahre nach dem Problembären Bruno wieder einen Bären im Wald zwischen Deutschland und Österreich. Und merken Sie was, meine Damen und Herren, 2006, als Bruno sein Unwesen trieb, war das kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft hier bei uns im eigenen Land. Und jetzt, wo dieser Bär hier sein Unwesen treibt, ist es kurz vor der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt und hier einen Zusammenhang sieht, meine Damen und Herren. Vielleicht schicken die Ösis uns auch immer diese Bären zu großen Fußballturnieren rüber, ob jetzt als Glücksbringer oder eher im Gegenteil, man weiß es nicht. Ein im deutsch-österreichischen Grenzgebiet gesichteter Braunbär könnte laut einem Experten nach Deutschland weiterziehen. Das sagte Hubert Schatz, der Landeswildökologe des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg, der deutschen Presseagentur. Dass der überhaupt mit der dpa spricht. Wenige Kilometer vom Allgäu entfernt hatte eine Wildkamera das Tier im Gemeindegebiet von Lech am Arlberg eindeutig festgestellt. Nach der Spurensicherung durch Schatz handele es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen jüngeren männlichen Bären, der vermutlich von Trient über das Lechtal nach Vorarlberg gekommen ist, teilte die Landespressestelle Vorarlberg mit. Schon in der Vergangenheit seien Bären entlang des Lechtals nach Bayern gezogen, sagte Schatz. Es ist durchaus möglich, dass er weiter wandert, sagte er über das nun gesichtete Tier. Dafür braucht man aber keinen Tierexperten, das hätte ich Ihnen jetzt auch noch sagen können. Der Experte wies aber auch darauf hin, dass zuvor seit 2006 kein Bär in Vorarlberg nachgewiesen worden war. Dabei handelte es sich um den sogenannten Problembären Bruno, der von Italien über Vorarlberg und Tirol nach Bayern gelangte. Ob das in Lech fotografierte Tier Verhaltensauffälligkeiten zeige, lasse sich noch nicht sagen. Es besteht jedoch kein Grund zur Panik, sagte Schatz. Er gehe nicht davon aus, dass der Bär größere Probleme bereiten werde. Die Behörden empfehlen im Gebiet Lech aber besonders aufmerksam zu sein und die markierten Wege nicht zu verlassen, sowie Hunde an der Leine zu führen oder besser direkt mit ihnen zu fliegen mit Bark Air. Dann haben sie auch keine Angst, dass Bären sie auffressen könnten. Erst vor einem Jahr hatte ein Bär in den oberbayerischen Landkreisen Rosenheim und Miesbach Spuren hinterlassen. Er soll zuvor auch in Tirol unterwegs gewesen und in Brandenburg im Bezirk Kufstein von einer Wildkamera fotografiert worden sein. Was machen denn überhaupt diese ganzen Wildkameras da? Ja, ist das alles von den Jägern, die so scharf darauf sind, ihr Viech zu schießen oder was? Auch bei Stanzach im Bezirk Reute in Tirol waren damals Bärenspuren im Schnee entdeckt worden. Vielleicht waren es auch Yetis oder direkt Reinhold Messner, das kann man ja in diesen Breitengraden gar nicht wissen. Die nächste Bärenpopulation befindet sich im von Bayern etwa 120 Kilometer entfernten italienischen Trentino mit etwa 100 Tieren. Den Bärenbestand für Kärnten und Osttirol schätzte der WWF Österreich auf 5 bis 8 Bären. Ja, so eine bärige Meldung, meine Damen und Herren, vor der Fußball-EM. Ich meine, das hat uns ja im Grunde genommen aber bei der Fußball-WM 2006 durchaus Glück gebracht, wenn man so sehen will. Da sind wir immerhin ins Halbfinale gekommen, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht schaffen wir das ja bei dieser EM auch wieder. Und es ist im Grunde, gibt ja noch eine Parallele zu 2006. Damals wurde unserer Mannschaft ja auch nicht viel zugetraut, aber mit dem Heimvorteil hat es dann eben doch weit gebracht. Mit dem heimischen Publikum im Rücken und vielleicht ist das ja diesmal auch wieder so. Wollen wir es mal hoffen. Dieses Jahr ist übrigens nicht nur Fußball-EM, sondern ich erwähnte es hier gelegentlich schon auch Olympia und dazu haben wir gleich auch noch eine Meldung. nämlich zum Eiffelturm. Aber jetzt kommen wir erstmal zu was Britischem, bevor wir zu französischen Dingen kommen, nämlich Jubiläum für einen Kultkasten, die berühmte rote britische Telefonzelle. Vor allem natürlich aus London bekannt, wird 100 Jahre alt. Ja, im Grunde genommen hier bei uns sind ja die meisten Telefonzellen inzwischen völlig zurecht abgebaut, weil kaum noch jemand sie braucht und alle Leute ein Handy haben. Aber in London stehen die ja immer noch, weiß gar nicht wofür. Die Londoner bzw. Engländer haben doch auch alle Handys. Ja, aber sie sind halt traditionsbewusster, ne? Da lässt man sowas dann doch mal stehen. In Kingston upon Thames hat man den Lauf der Dinge offenbar schon geahnt. Wie eine stürzende Dominoreihe sind in dem Südwest-Londoner Bezirk mehrere rote Telefonzellen angeordnet. Out of order heißt die Installation, das lässt sich als außer Betrieb übersetzen. Tatsache ist, so charismatisch sie sind, wirklich gebraucht. Aha, da haben wir es nämlich, wird die britische Ikone in Zeiten von Smartphones und mobilem Internet kaum noch. Und so ist ein bisschen Wehmut dabei, wenn der Kultkasten nun Jubiläum feiert. Denn an diesem Donnerstag ist es 100 Jahre her, dass der Architekt Gilbert Scott seinen Entwurf für den Kiosk Number 2 einreichte. Kiosk Number 2, abgekürzt wird der technisch banale Name K2. Das erinnert an den berühmten 8000er im Himalaya. Die Verwechslungsgefahr dürfte aber gering sein. Ja, das glaube ich auch. 8000 Meter hoch waren diese Telefonzellen jetzt nie. Das kann man nur wirklich nicht sagen. Nicht mal 8 Meter hoch. Klar ist, die roten Telefonzellen gehören zu Großbritannien wie die Royals und der Tee. Ohne sie ist das Straßenbild von London für Touristen kaum vorstellbar. Eine der bekanntesten Boxen steht im Regierungsbezirk Westminster und hat sogar einen eigenen Eintrag bei einem Online-Kartendienst. Bei schönem Wetter stehen Besucher in langen Schlangen an, um ein Foto mit Blick aufs Parlament und Big Ben zu schießen. 2015 zum großartigsten britischen Design der Geschichte gekürt, hat die Bedeutung schon vorher längst abgenommen. Landesweit gibt es noch rund 3000 der Boxen, wie die Behörden schätzen. Die Zahl sinkt ständig. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Auch deshalb hat der Telekommunikationsriese BT schon vor gut 15 Jahren sein Adoptionsprogramm für die Zellen ins Leben gerufen. Sie können also solche Telefonzellen adoptieren für andere Zwecke. Tausende Red Boxes sind seitdem von Kommunen und Organisationen zum symbolischen Preis von einem Pfund erworben worden. Die britische Fantasie kennt keine Grenzen. Als Mini-Bibliothek, Standorte von Defibrillatoren, als Gewächshaus oder sogar als kleines Museum sind die Telefonzellen erhalten. Sehen Sie, die Briten nutzen die Telefonzellen wenigstens für solche sympathischen und teilweise auch nützlichen Zwecke. Wenn hier bei uns zulande irgendwo noch eine Telefonzelle aufzufinden ist, meine Damen und Herren, dann dient die allerhöchstens als Klo, ja, weil sie vollgepinkelt ist und vielleicht auch noch als Mülleimer, weil da wer weiß, was drin liegt, aber bestimmt nicht als Gewächshaus oder Mini-Bibliothek oder sonst was. Einige Exemplare wurden angeblich sogar als Duschen in Wohnungen eingebaut. Auf den Straßen ist der einstige Eyecatcher immer seltener zu sehen. Etwas wehmütig vergleichen Londoner die Entwicklung mit den ebenso berühmten roten Doppeldeckern und schwarzen Taxis. Die fahren zwar noch in Massen durch die britische Hauptstadt, aber immer häufiger in anderen Farben. Tatsächlich sollte auch K2 eigentlich nicht im bekannten Rot erstrahlen. Scotts Siegerentwurf sollte ursprünglich aus silberfarben lackiertem Stahl mit einer blau-grünen Innenausstattung bestehen, weiß die britische Regierung zu berichten. Erst nach der Kür entschied sich das damals zuständige General Post Office dafür, die Box aus Gusseisen herzustellen und rot zu lackieren. Da kann man diesem Post Office aber auch wirklich dankbar sein. Entworfen hatte Scott das Design für einen Wettbewerb, mit dem die Royal Fine Arts Commission auf Wunsch des Generalpostmeisters eine Alternative zum Kiosk Number One finden wollte. Die Zelle aus Beton war erst 1921 eingeführt worden, aber reichlich unbeliebt. Ja, wieso denn das? Das schallt doch schön im Beton, ist doch wunderbar, wenn man da drin telefoniert. Das müssen manche Leute ja auch in ihrem eigenen Zuhause. Angeblich ließ sich Scott vom Familiengrab inspirieren, dass der Architekt John Swain, der unter anderem das Gebäude der Bank of England entwarf, 1816 für seine Ehefrau errichten ließ. Scott kannte das Werk gut, er war jahrzehntelang Treuhänder des Sir John Swains Museum. Es heißt also, das Familiengrab sah so aus wie diese Telefonzelle. Ist aber auch merkwürdig, meine Damen und Herren. Vielleicht ein Urnengrab, da ist ja vieles möglich. K2 überzeugte bald, das Rot passte zu den gleichfalls ikonischen roten Briefkästen und den roten Bussen. Allerdings war das imposante Design, das auf allen vier Seiten des königlichen Wappens von King George V. zeigte, also King George V., meine Damen und Herren, nur in der Hauptstadt zu sehen. Mit einer britischen Tonne war die Zelle einfach zu schwer und zu teuer für den landesweiten Einsatz. Dennoch diente K2 als Grundlage für die nächsten Generationen der roten Boxen. Wir machen hier noch munter weiter in diesem Geschichtskurs, meine Damen und Herren. 1935 gab die Post bei Scott eine neue Telefonzelle in Auftrag, um das silberne Thronjubiläum von King George V. zu feiern. Der K6-Jubiläumskiosk ähnelte dem K2, bestand aus Gusseisen und war rot lackiert, aber mit rund einer Dreivierteltonne deutlich leichter. Größere Fenster ließen mehr Licht hinein. Ende der 1930er Jahre waren im Vereinigten Königreich etwa 20.000 K6-Telefonzellen im Einsatz. Auch die Installation in Kingston besteht aus ausrangierten K6. Als letzte Red Telephone Box wurde 1968 die K8 von Architekt Bruce Martin eingeführt, die nur noch ein großes Fenster auf drei Seiten bot. Auch wenn in ihnen immer seltener telefoniert wird, aussterben dürften die ikonischen Zellen nicht. Die Regierung hat einige von ihnen unter Denkmalschutz gestellt. Na, so ist recht. Der Wieso hat eigentlich angesichts dessen Rishi Sunak gestern Neuwahlen ausgerufen, ja? So eine gute Sache. Bei Gott, das hat er selber ja nicht gemacht, hat er Pech gehabt, denn wie es mal ein Passant in Kingston sagte, sie sind ein Teil des Bluts, Körpers und der Struktur von Großbritannien. Wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, das freut uns doch. Da wüsste ich jetzt auch mal gerne, was King Charles III dazu sagen würde, dass das auf seinen Vorgänger King George V. zurückgeht. So, jetzt gehen wir gleich nach Paris rüber, von London nach Paris, denn der Besuch des Eiffelturms wird teurer. Und ich sagte es ja vorhin, das kurz vor Olympia. Unfassbar, wie kann das denn sein und wie viel teurer wird es? Sage ich Ihnen gleich. Erst noch mal ein weiteres Schlückchen. Prost. Ja, kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris werden die Eintrittspreise für den Eiffelturm um rund 20% erhöht. Frechheit. Merde. Die von der Betreibergesellschaft des Pariser Wahrzeichens bereits angekündigte Erhöhung greift vom 17. Juni an, berichtete die Zeitung Le Parisien. Hatten wir nicht eigentlich vor ein paar Wochen schon mal von diesem Streik berichtet, den die Mitarbeiter des Eiffelturms durchgeführt haben, weil sie fanden, dass der Turm von der Regierung vernachlässigt wird in Sachen Pflege und Instandhaltung? Ich meine schon. Vielleicht will man das ja jetzt mit den erhöhten Einnahmen wieder rausreißen. Für einen Erwachsenen kostet die Fahrt mit dem Aufzug bis oben auf den Eiffelturm dann 35,30 Euro statt bisher 29,40 Euro. Wer über die Stufen bis auf die zweite Etage des Turms klettern will, muss statt 10 Euro bald 14,20 Euro zahlen. Die Preiserhöhung wird mit hohen Verlusten der Betreibergesellschaft während Corona begründet, sowie mit erhöhtem Aufwand für den Unterhalt des inzwischen 135 Jahre alten Bauwerks. Genau das meinte ich ja gerade. Im Jahr 2023 lockte der Eiffelturm 6,3 Millionen Besucher an, 8% mehr als im noch von der Corona-Krise beeinträchtigten Vorjahr. Deutsche stellen dabei die größte Gruppe der Eiffelturmbesucher aus dem europäischen Ausland. Ja, das, liebe Franzosen, kann ich euch aber schon mal voraussagen, das wird jetzt demnächst dann nicht mehr so sein bei diesen hohen Eintrittspreisen, denn Deutsche sind traditionell preissensibel, auch und gerade im Urlaub. Ja, das werden die, glaube ich, nicht mehr bezahlen wollen. Überhaupt muss man das auch gar nicht. Ich kann Ihnen mal verraten, meine Damen und Herren, wenn Sie eine tolle Aussicht auf Paris haben wollen, von einem halbwegs berühmten Bauwerk aus, dann müssen Sie nicht unbedingt auf den Eiffelturm rauf, da können Sie auch auf den Triumphbogen rauf. Der hat ja auch so ein begehbares Dach oben. Da war ich nämlich just an meinem 30. Geburtstag übrigens, an zwei berühmten Orten, einmal am Grab von Napoleon, weil ich dachte, gut, jetzt bist du erst 30, aber kannst schon mal gucken, wie sein eigenes Grab so aussehen könnte in einigen Jahrzehnten, und hinterher auf dem Triumphbogen, meine Damen und Herren. So, und von da aus hat man auch eine wunderbare Aussicht und eben auch mal so ein bekanntes Gebäude begangen, und das ist deutlich günstiger, war es da zumindest. Das ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre her fast, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so viel teurer geworden. Wegen ausbleibender Touristen verbuchte der Eiffelturm während der Pandemie Verluste von über 100 Millionen Euro, die die Stadt Paris nur teilweise übernahm. Zusatzkosten kamen auf die Betreiber auch beim inzwischen 21. Anstrich des Turms hinzu, da bei Entfernen alter Farbschichten giftiges Blei entdeckt wurde. Dabei ist der Anstrich der Sehenswürdigkeit, die die Pariser auch liebevoll Dame de Fer, Dame aus Eisen nennen, ohnehin ein Kraftakt. Rund 60.000 Tonnen Farbe müssen auf den Turm aufgetragen werden. Während die erhöhten Eintrittspreise für den Eiffelturm auch nach den Olympischen Spielen in diesem Sommer weiter gelten, greifen andere Preiserhöhungen in Paris nur vorübergehend. Aha, da wollen sie also auch noch an anderer Stelle Zusatzeinnahmen generieren, die Pariser. Erwartungsgemäß gibt es kräftige Preisaufschläge in Hotels, klar, und bei Privatquartieren. Außerdem erhöhen die Pariser Verkehrsbetriebe während der Zeit, boah, jetzt müssen wir direkt schon wieder aufstoßen bei so Preiserhöhung. Außerdem erhöhen die Pariser Verkehrsbetriebe während der Zeit der Spiele die Preise für Metro- und Bustickets. Die vielfach kritisierte Maßnahme soll helfen, Zusatzkosten für ein erweitertes Angebot aufzufangen. Was wäre das denn in diesem Falle? Gratis Baguette für alle oder was? Auf Druck der Beschäftigten zahlen die Verkehrsbetriebe für die Arbeit während der Spiele auch eine Prämie, die finanziert werden muss. Ah ja, weil die mehr zu tun haben. Na gut, das sei ihnen wenigstens mal gegönnt. So, dann gehen wir rüber zur Stiftung Warentest. Sie wissen ja, wir sind Verbraucherservice-Sendung immer wieder. Und das haben wir auch heute schon bewiesen, indem ich Ihnen hier den Hundetipp gegeben habe, wie Sie auch ohne Flugzeug entspannt mit Ihrem Hund von Amerika nach Europa kommen, nämlich auf der Queen Mary. Ja, dann habe ich Ihnen gesagt, wo Sie in Paris eine ebenso gute Aussicht, fast ebenso gute Aussicht wie auf dem Eiffelturm haben und nicht so viel zahlen müssen, nämlich auf dem Triumphbogen. Und jetzt verrate ich Ihnen noch das Testergebnis der Stiftung Warentest, die gusseiserne Pfannen getestet hat. Wobei, ich lese gerade, es war gar nicht Stiftung Warentest, sondern Ökotest, diese Pseudokonkurrentin, meine Damen und Herren. Na gut, dann also Ökotest, scharfes an. Wieso testet eigentlich Ökotest Pfannen? Ja, ich dachte eher so Lebensmittel und Kosmetika und sowas alles, aber na gut, scharfes Anbraten oder langsames Schmoren. Gusseisenpfannen sind echte Multitalente mit langer Haltbarkeit. Ökotest hat jetzt 11 von ihnen untersucht. Das Ergebnis: nur 4 Pfannen sind zu empfehlen, darunter aber immerhin 3 günstige Modelle. Können Sie schon wieder ein bisschen Geld für den Eiffelturm sparen, meine Damen und Herren? Nein, aber gehen Sie da bloß nicht drauf. Gusseisenpfannen überzeugen durch Langlebigkeit und Vielseitigkeit. Sie sind besonders robust, können auf allen Herdarten inklusive Induktion verwendet werden und eignen sich sowohl zum schnellen, krossen Anbraten als auch für das Zubereiten saftiger Schmorgerichte. Doch nicht alle Modelle halten, was sie versprechen. Ökotest hat 11 gusseiserne Pfannen verschiedener Hersteller einem umfassenden Check unterzogen und stellt fest, nur 4 Modelle sind empfehlenswert. Wir stellen die Ergebnisse und Sieger des Tests vor. Und wer ist wir? T-Online natürlich, ein Verbraucherservice-Portal erster Güte. Für seine Untersuchung hat das Magazin Ökotest insgesamt 11 Gusseisenpfannen unter die Lupe genommen, darunter 5 Modelle mit einer Emaillebeschichtung. Die Bratpfannen sind für alle Herdarten geeignet. Im Test liegt der Fokus auf den Inhaltsstoffen der gusseisernen Pfannen. Sehen Sie, da kommt nämlich wieder Ökotest zum Tragen. beziehungsweise darauf, ob Schwermetalle und andere Stoffe auf das Bratgut übergehen können. Darüber hinaus werden die Produkte einem Praxistest unterzogen, bei dem die Prüfer auf die Bratleistung und die Handhabung achten. Zuletzt bezieht Ökotest auch die Sicherheit und Beständigkeit in seine Wertung ein. Nur insgesamt 4 der 11 untersuchten gusseisernen Pfannen erzielen ein gutes Ergebnis, darunter sowohl eins der teuersten als auch das preiswerteste Produkt im Test. Sieh an. 6 weitere Pfannen sind ausreichend, eine fällt mit mangelhaft durch. Und jetzt kommt der Knaller. Meine Damen und Herren, wieso ich Ihnen das überhaupt nur vorstelle? Zu den besten gusseisernen Pfannen gehören, und es ist nicht nur eine der besten, sondern offenbar sogar die beste hier in diesem Test, gehören die Fardagen-Bratpfanne von IKEA mit 28 cm Durchmessern und die Pfanne Cast Iron 35 von WAS Germany mit 25 cm. Unter den Testprodukten mit Emaillebeschichtung liegen die Hersteller Napoleon und Staub ganz vorne. Mit dem Gesamturteil gut gehört die Gusseisenpfanne von IKEA zu den 4 Testsiegern. Sie erhält in fast allen Prüfungspunkten sehr gute Teilnoten. Abzüge gibt es lediglich bei der Handhabung. Das ist allerdings bei fast allen Pfannen im Test der Fall. Dafür ist die Bratpfanne auch für den Backofen geeignet. Sehen Sie, da haben die Schweden nämlich mitgedacht, weil man ja Köttbullar im Backofen backen muss, meine Damen und Herren. Also es ist echt gewitzt, ja, da sucht man sich irgendwie in hochwertigen Küchengeschäften irgendwie einen Wolf nach einem besonders guten Pfannen, meine Damen und Herren, und scheut sich davor, bei Aldi was zu kaufen, wenn es jetzt, sagen wir mal, wieder im Wochenangebot welche gibt, und dann liest man, man müsste einfach nur zu IKEA gehen, ja. Die Bratpfanne von IKEA hat einen Durchmesser von 28 cm und eignet sich damit auch für größere Mengen. Allerdings ist sie flacher als andere Modelle. Sie ist für jeden Herdtyp geeignet, auch den Induktionsherd. Da sie komplett aus Metall besteht, ist die Eisenpfanne auch für den Backofen geeignet. Das Gusseisen mit starken Rändern und Boden gewährleistet eine gleichmäßige Temperatur in der ganzen Pfanne, sodass das Bratgut einheitlich gegart wird. Man könnte es fast für einen Werbespot für diese IKEA-Pfanne halten, was ich hier gerade vorlese. Das Modell hat Tüllen auf beiden Seiten zum einfachen Servieren von Soßen oder zum Ausgießen von überschüssigem Fett. Die Pfanne bietet zudem 2 Griffe, wodurch sie sich trotz des hohen Gewichts gut halten lässt. Eine formschöne Pfanne aus dem Hause IKEA, jetzt im Sonderangebot für 3.649 Euro. Günstiger kommen sie nur auf den Eiffelturm. Allerdings ist Vorsicht geboten, die Griffe werden natürlich ebenfalls heiß. Unglaublich, dass IKEA das nicht unterbinden konnte. Also sollten immer Topflappen verwendet werden. Übrigens werden auch IKEA-Betten heiß, wenn sie da genug Bettsport drin machen, meine Damen und Herren. Das haben IKEA-Produkte einfach so an sich. Auf Hitze achten die Schweden nicht, weil sie Hitze ja überhaupt nicht kennen. Ja, es ist ja in Skandinavien regelrecht kalt. So. Und wo ich Ihnen eben schon vom Grab von Napoleon erzählte, passt ja auch das nächste Testergebnis. Die gusseiserne Pfanne vom Hersteller Napoleon ist mit Emaille beschichtet und erzielt bei Ökotest ebenfalls ein gutes Gesamtergebnis. Für die Inhaltsstoffe sowie die Bratleistung gibt es je ein sehr gut. Bei der Sicherheit reicht es anders als bei den anderen Produkten nur für eine gute Note. Dafür ist das Modell in puncto Handhabung besser als die Konkurrenz von IKEA und WAS. Ja, Napoleon selber war in puncto Handhabung ja auch nicht zu toppen, meine Damen und Herren. vor allem die Preußen wussten ja am Schluss sehr gut, wie sie ihn zu handhaben haben, meine Damen und Herren. Also insofern, ja, also das sozusagen die Testsieger, hier diese gusseisernen Pfannen, meine Damen und Herren. Wer da ganz hinten lag, verraten wir jetzt mal freundlicherweise nicht und gehen rüber zu unserer letzten Meldung für heute. Dem Nackt-Balconing. Ich weiß, dass Sie da alle drauf gewartet haben, Sie versauten Schweine, meine Damen und Herren. Deswegen sind Sie auch bis zum Schluss der Sendung dran geblieben. Nicht, weil Sie sich irgendwie für Hundefluglinien oder Telefonzellen oder gusseiserne Pfannen interessieren würden, sondern weil Sie wissen wollten, was ist denn jetzt, lieber gute Nacht-Onkel, mit diesem Nackt-Balconing? Jetzt verrate es uns doch mal endlich. beziehungsweise zeige es uns doch am besten. Kann ich ja nicht, bin ja hier ein Podcaster und kein YouTuber. Es gibt aber auch nichts zu sehen. Das Foto hier in der Meldung zeigt niemand Nacktes auf dem Balkon. Das hatte mich selbst ein bisschen enttäuscht, da wollte ich die Meldung eigentlich schon direkt wieder rausschmeißen, aber habe sie jetzt nochmal drin gelassen. Deutsche sorgen mit neuem Touri-Trend auf Mallorca für Wut. Gucken Sie sich mal diese Bandbreite an der deutschen Touristen. Auf der einen Seite begehen sie den Eiffelturm wie wild, auf der anderen Seite benehmen sie sich in Malle immer noch daneben. Unglaublich, was unser Volk da im Ausland so alles tut. Jetzt brauche ich aber noch mal ein letztes Schlückchen und dann sage ich Ihnen mehr zum Nackt-Balconing zum Wohl. Mit Fehlverhalten von Partytouristen hat die Urlaubsinsel Mallorca schon länger zu kämpfen. Jetzt sorgt ein neuer Touri-Trend für Unmut bei den Behörden. Die fordern strengere Kontrollen und härtere Maßnahmen, wie so oft auf Mallorca. Und nur in wenigen Fällen schaffen sie das auch wirklich. Scharen von Menschen kommen Jahr für Jahr nach Mallorca, um dort ihren Urlaub zu verbringen. Doch die Baleareninsel hat ein Problem, und zwar mit Fehlverhalten von Partytouristinnen und Touristen. Schön, dass da mal gegendert wird. Immer wieder kommt es zu aufsehenerregenden und unangenehmen Vorfällen, die der Sauftourismus mit sich bringt. In Cala Ratllada, einem beliebten Urlaubsort im Nordosten von Mallorca, haben nun betrunkene deutsche Touris mit gefährlichen Aktionen für Entsetzen gesorgt. Ein Video zeigt den jüngsten Vorfall und löst erneut Diskussionen über den Umgang mit Alkohol auf Mallorca aus. Die Rede ist dabei von einem neuen Trend, Nackt-Balconing. Am vergangenen Donnerstag filmte ein Augenzeuge, wie ein Tourist nackt und offensichtlich betrunken von seinem Balkon auf das Dach stieg. Dieses Video, das am Dienstag von der spanischen Zeitung Ultima Hora veröffentlicht wurde, gucken Sie also mal auf die Social-Media-Kanäle von Ultima Hora, dann sehen Sie doch mal ein bisschen was davon. Müssen wir auch direkt mal wieder aufstoßen, verbreitete sich rasch im Internet und sorgt für heftige Diskussionen. Der Vorfall in Cala Ratllada reiht sich demnach in die Liste anderer Ereignisse mit Betrunkenen in bekannten Feierhochburgen wie Magaluf und Playa de Palma ein. Das jüngste Nacktbalkoning ereignete sich dem Bericht zufolge in einem Hotel in der Agulla-Straße, das sich zwischen dem Ortskern und dem gleichnamigen Strand befindet. Der nackte Tourist wurde offenbar von anderen Urlaubern lautstark angefeuert. Einheimische berichten, dass es sich dabei keineswegs um einen Einzelfall handle. Bereits in der Vergangenheit seien ähnliche Vorfälle beobachtet worden, so das Mallorca-Magazin. Ach, guck mal da, das hat ja schon lange hier nicht mehr Erwähnung gefunden in dieser Sendung. Dabei hat es uns im letzten Jahr noch so tolle Meldungen beschert. Wir erinnern uns alle an den Nazi-Aufkleber und was da nicht noch alles war. Zuletzt war ein 21-jähriger Deutscher an der Playa de Palma von einem Hotelbalkon in den Tod gestürzt. Das wollte ich ja jetzt gar nicht wissen, meine Damen und Herren, wieso steht das denn hier drin? Ja, nein, also das Nackt-Balconing, meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, wieso haben die den denn eigentlich angefeuert, dass der da über die Balkonbrüstung steigt oder so. Ich habe mir das Video jetzt nicht angeguckt, weil der Typ da, der da nackt ist, ziemlich ekelhaft ist. Wohl schon ein ziemlich alter Sack da, wenn es wenigstens mal ein junger, knackiger Kerl gewesen wäre, aber so bringt es ja überhaupt nichts. Da soll man das Nackt-Balconing mal lieber ganz lassen, liebe Rentner. So, ist ja unglaublich. Also, das nochmal zum Abschluss der heutigen Sendung, meine Damen und Herren. Und damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.